I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Herzlich willkommen, liebe Radsportfans. Die erste große Rundfahrt 2021 steht an, der Giro d'Italia. Und wir freuen uns auf große Namen. Wir freuen uns auf eine spektakuläre Strecke, auf spannende Comebacks. Und wir freuen uns natürlich besonders auf unsere beiden Experten, Rolf Aldag und Jens Vogt, die die drei Wochen für euch kommentieren werden, die Etappen aus Italien, aber mit denen wir hier jetzt auch erstmal über all diese Themen sprechen wollen. Und wir fangen direkt an mit der, glaube ich, aus deutscher Sicht spannendsten Frage. Rolf, vielleicht zuerst an dich. Was können wir denn von Emanuel Buchmann erwarten, den wir noch nicht so viel gesehen haben, aber der jetzt endlich mal wieder fit in eine Grand Tour gehen kann?
Ja, hoffentlich natürlich ganz viel. Also ich finde es immer schwierig, so die Jungs schon unter Druck zu setzen, bevor der erste Pedal gedreht ist. Aber ich meine, er war natürlich Vierter in der Tour de France. Er hat das Potenzial als Bergfahrer. Giro traditionell ist immer sehr, sehr berglastig. Und ich glaube, er hat auch ein gutes Team um sich rum. Und das ist natürlich schön. Also Minimalziel ist halt, denke ich mal, Top 10. Aber dann sollte eigentlich mehr gehen. Und dem muss jetzt auch im Alter, wo man halt sagt, er hat Erfahrung und warum eigentlich nicht schon mal so ein Auge Richtung Podium schielen, wobei der Giro sehr, sehr gut besetzt ist und die Konkurrenz sehr groß ist.
Auf all diese Konkurrenten kommen wir noch. Jens, wie ist deine Einschätzung zu Emu? Er hat jetzt den Vertrag auch gerade frisch verlängert, er hat absolute Planungssicherheit, hat eine starke Mannschaft mit dabei, wie Rolf sagte. Was ist deine Erwartungshaltung an ihn?
Zuerst mal kann ich sagen, dass ich die Entscheidung von ihm für sehr clever und geschickt halte. Es sind deutlich weniger Zeitfahrkilometer im Giro d'Italia dieses Jahr. Das sollte ihm auch dann mehr liegen. Und der Giro hat ja dieses Jahr 8 Bergankünfte. Da denke ich schon, dass es für ihn gut war. Ich denke, lange keine Rennen gefahren. Geht immer so ins Unbekannte. Ich denke, Platz 5 bis 6 ist drinne.
Ein anderer, den wir 2019 bei der Tour mit Buchmann zusammen erlebt haben, der auch ganz wenig sich gezeigt hat seitdem, letztes Jahr bei der Tour verletzt raus musste, ist Egan Bernal. Für viele auf dem Papier vielleicht der Top-Favorit. Rolf, für dich auch?
Ja, er spielt es natürlich alles selber sehr runter irgendwie. Er will die Freude wiederfinden am Radrennen fahren und ich meine, als Team Ineos und jetzt mal Team Leader dahin zu fahren und Freude am Radsport zu finden, glaube ich, ist ein bisschen ein Understatement. Natürlich wird von ihm auch viel erwartet, aber sein Zustand ist, glaube ich, noch viel, viel ungewisser als jetzt der von Emo. Der hat jetzt so lange rumlaboriert da Rückenschmerzen und dies und das. Vom Talent, er brauchen uns nicht drunter halten. Er hat die Tour de France gewonnen. War, die auch taktisch clever war und schon echt cool gemacht für sein Alter. Ich weiß halt wirklich nicht, wie es ihm geht. Ja? Also ich glaube, bei dem kann halt alles passieren. Er kann Giro gewinnen oder er kann irgendwie nach 12 Tagen mit Rückenschmerzen wieder nach Hause fahren.
Wir haben ihn wenig gesehen. Wie schätzt du das ein, Jens? Es gibt ja bei Ineos auch fast schon die Tradition, den Leader absichtlich oder notgedrungen in so einer Grand Tour auch mal zu wechseln. Haben wir letztes Jahr ja auch erlebt bei Ihnen. Wie ist das Aufgebot von Ineos für den Giro aufgestellt? Haben Sie aus deiner Sicht auch wieder jemand in der Hinterhand, der da das Zepter übernehmen könnte?
Ja, ganz sicher. Die haben ja fast schon das Luxusproblem, dass sie mehr Kapitäne als Helfer haben. Aber man hat auch letztes Jahr gesehen mit dem recht frühen Sturz und dem Ausscheiden von Geraint Thomas, dass es nicht verkehrt ist, zwei Leader am Start zu haben. Und mit Egan Bernal ist ja ganz genauso, wie Rolf es sagt. Der kann in brillanter Art und Weise den Giro gewinnen oder eben genau nach 12 Tagen mit Rückenschmerzen rausgehen. Und da ist es natürlich vernünftig, wenn die sich da absichern und macht auch weniger Druck auf Bernal. Er sagt sich, okay, ich kann ins Unbekannte erstmal reinfahren. Wenn es nicht geht, haben wir noch einen, der es übernehmen kann für mich, der das Resultat absichern kann. Da sind die schon gut aufgestellt. Und mit Bernal nach so lange rumlaborieren, direkt in diesen bergigen Giro rein, das ist schon Chapeau, muss ich sagen. Das ist eine mutige Entscheidung.
Es scheint ja so, dass fast alle großen Namen ein bisschen ins Unbekannte starten. Am meisten gilt es vielleicht für Remco Evenepoel, der ja nicht nur sein Grand Tour Premiere jetzt beim Giro geben wird, sondern auch überhaupt sein Comeback nach diesem fürchterlichen Sturz letztes Jahr bei der Lombardei-Rundfahrt. Also für ihn wirklich ja mehr als für alle anderen fast ein Start ins Ungewisse. Rolf, war das eine clevere Entscheidung von De König, ihn jetzt vorher gar keine Rennen fahren zu lassen?
Ich glaube, es war eine notgedrungene Entscheidung. Ich glaube, das war jetzt nicht wirklich so, dass man den Luxus halt hatte, ganz viel früher da reinzugehen. Das Problem ist ja, wenn er jetzt kurz vom Giro wirklich ein Ding fährt, dann kannst du auch nicht mehr nachsteuern. Dann ist es ohnehin, wie es ist. Also wenn der jetzt in eine Romandie gefahren wäre, einfach um Rennen zu fahren, dann ist aber auch nicht mehr wirklich viel dran zu machen an der Form. Dann lebst du damit und gehst in den Giro vielleicht auch mit einem schlechteren Gefühl. Klar, jetzt geht er im Ungewissen rein. Aber ich glaube, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, ist, dass sich alle Spitzenfahrer wirklich über Rennen super gut vorbereiten können. Und diese Belastung, die sie brauchen für eine Grand Tour oder für irgendein anderes Rennen, auch sehr, sehr gezielt im Training herstellen. Und das macht mich so ein bisschen sicherer zu sagen, okay, der wird in seinem Niveau nach der langen Verletzung so gut sein, wie er sein kann. Und wenn man jetzt natürlich die Koning Quickstep sieht mit der Aufstellung, hat dann natürlich immer noch mit Almeida einen in der Truppe, der auch Druck von ihm nimmt. Das ist auch so eine Doppelsituation, wie Bernal einfach auch einen Sivakov hat. So hat jetzt eben ein Evenepoel auch einen Almeida und einen Masnada dabei. Also die haben im Prinzip, da sind überhaupt nicht sprinterorientiert, sondern haben einfach ihre Leute dabei für die Berge, wo sie die Rolle auch wechseln können und auch da ähnlich wie bei Ineos. Denen ist klar, da gibt es eine Komponente, die heißt Ungewissheit und die sichern den ab mit mehreren Optionen.
Jens, denkst du, dass das klappen kann mit diesen zwei Kapitänen bei De König? Wird sich ein Almeida, eine der großen Überraschungen ja beim letzten Giro ganz lang in Rosa gefahren, darauf verlassen können, dass Remco Evenepoel, wie er es bislang gesagt hat, sich in seinen Dienst stellen wird? Denn Evenepoel ist ja selber ein absoluter Siegfahrer, hat ja bis zu seinem Sturz praktisch alles gewonnen, was er gestartet hat.
Ich sehe es so, dass die König Quickstep, die sind ja sozusagen gezwungen, zu der Mehrfachstrategie zu fahren. Bei allem Respekt für die Jungs, ich sehe keinen Fahrer, der es à la Pedal, Mann gegen Mann, mit Bernal oder eben auch mit Vincenzo Nibali irgendwo aufnehmen kann. Und da müssen die einfach schauen, dass sie sich möglichst mit verschiedenen Optionen, also halb durchmogeln, sag ich mal. Die haben keinen wirklich, wo du sagst, jawohl, der fährt Sieg oder er fährt ganz klar Podium. Die können alle Dritter werden oder Fünfter oder Zwölfter. Und da müssen die einfach schauen, Tag für Tag, die Straße gibt die Antwort. Evenepoel, der kann natürlich auch schon nach 5 Tagen gelb sein. Und nach 15 Tagen sagen, ich bin kaputt ausgebrannt. Mit Almeida eine zweite Option mitzubringen, ist ganz sicher eine gute Lösung gewesen. Allerdings ist Almeida in meinen Augen eher dieser Rundfahrer/Zeitfahrer-Typ und nicht wie zum Beispiel Roman Bardet, der Rundfahrer/Bergfahrer-Typ. Und dieser bergige Giro kommt, denke ich, Almeida nicht so sehr entgegen, wie es einem klassischen Bergfahrer entgegenkommen würde.
Schauen wir mal auf die Strecke. Ihr habt es schon angesprochen. Jede Menge Bergankünfte, im Prinzip fast jeden zweiten Tag, wenn man so will. Vierte Etappe endet schon fast mit einer Bergankunft, zumindest ein paar ansteigende Kilometer. Dann sechste Etappe, der erste wirklich ganz lange Berg im Finale. Dazu, wir haben es besprochen, sehr viele Leute, die ein bisschen ins Ungewisse starten. Rolf, wie ist das mit dem Formaufbau? Hinten raus wird es natürlich wie immer beim Giro mega, mega hart, aber man darf natürlich auch in der ersten Woche nicht da schon 1,5 Minuten liegen lassen, die man kaum mehr einfahren kann.
Ja, und ich glaube, das machen sie beim Giro auch eher böswillig absichtlich, dass sie immer diesen Rhythmuswechsel halt haben. Für uns macht es das spannend, für die Vorbereitung eher schwieriger. Du hast eben nicht diese ganz klassische frühere Tour de France Streckenführung, rollst halt erstmal irgendwie durch die Normandie und Bretagne rum, hast dann Zeitfahren und kommst dann mal nach 10 Tagen in die ersten Berge. Sondern hier ist wirklich so, wie du das sagst, man darf in der ersten Woche, wenn man gewinnen will, keine Zeit verlieren. Und das ist nicht einfach, wenn man dann auch noch weiß, man muss ja auch noch bis zum letzten Tag hinhalten. Also vorletzten Tag mal sicher, weil mit den Bergankünften, die dann noch kommen, es hinten raus eben ganz, ganz schwer wird. Also dieser gebrochene Rhythmus, dieser nicht stetige Aufbau, der Schwierigkeit zum Finale hin, macht so eine Planung für den Giro wirklich, wirklich schwierig.
Jens, wie ist das aus deiner Sicht, wenn wir auf einen Fahrer gucken wie Simon Yates, der eigentlich als einziger bislang nachgewiesen hat, dass er in einer absoluten Topform ist, so wie er bei der Tour of the Alps alle wirklich abgehängt hat. Sollte der diese erste Woche nutzen, um gleich mal wirklich ein richtiges Paket sich gegenüber den anderen zu verschaffen, die vielleicht noch in einem Formaufbau sich befinden?
Ich bin ja eh immer so der offensivere und aggressivere Fahrertyp gewesen. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, wenn die Form da ist, nimm jede Sekunde oder Minute mit, die du bekommen kannst. Du weißt nie, wie es kommt. Ein Reifenschaden an ungünstiger Stelle, in Sturz, du verlierst ein bisschen Zeit. Was du haben kannst oder was du auf die Habenseite bekommen kannst, ist immer gut und nimm es mit, solange es geht. Gibt dir auch Moral, wenn du plötzlich die Etappe gewinnst, übernimmst das rosa Trikot. Das gibt Moral für dich, für die Mannschaft. Nimmt Druck von der Mannschaft, dass schon was erreicht wurde. Auf jeden Fall würde ich denken, er sollte eher offensiv fahren. 6. Etappe, 1. große Bergankunft. Da sollte er eventuell schon mal versuchen, da seine Marke hier abzugeben für dieses Rennen.
Für wie groß hältst du das Risiko, dass ihm dann hinten ein bisschen die Kraft ausgeht? Man redet ja immer von Froomes großem Ritt über den Finestre, aber die Gegenseite ist ja auch der Mann, der damals in Rosa war. Das war Yates und der hat eben dann in dieser dritten Giro-Woche damals 2018 eben einfach nicht mehr gegenhalten können.
Ja, das ist natürlich richtig. Die Gefahr besteht immer, aber... wenn du das Selbstbewusstsein hast und du sagst, ich habe jetzt diese Topform schon so lange und ich kann die auch noch bis zum Ende des Giros halten, kannst du auf die letzte Woche warten und sagen, da mache ich alles klar. Aber ich bin immer ein großer Freund davon gewesen, was du erstmal hast, das hast du, nimm, was du kriegen kannst.
Eine Besonderheit in dem Giro, Rolf, sind die Schotterabschnitte, die wir jetzt im Frühjahr bei der Strade Bianche wieder begeistert gesehen haben. Diesmal auch auf 2 Etappen im Giro mit dabei. Einmal sogar, glaube ich, dann Richtung einer Bergankunft. Wie schätzt du das ein? Ist das ein Spektakel, das die Fans begeistert oder ist es auch was ja für die Fahrer wirklich nochmal ein spannender zusätzlicher Faktor ist?
Ja, ist auch so ein bisschen, welcher Typ Fahrer du bist. Wenn du natürlich technisch sehr gut bist und dir liegt so ein Rennen wie gerade Bianche, dann sagst du nicht nein, aber diese Ungewissheit, die macht es halt sehr, sehr schwer. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich planungstechnisch für die Teams, für die Rennfahrer keine Etappe, die so kompliziert ist. Wo stellst du da halt extra Helfer noch hin und wie kannst du das halt absichern? Welches Fahrrad passt gegebenenfalls im Team innerhalb des Teams zu wechseln? Dann wird es natürlich doppelt und dreifach sicher sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, sehr, sehr hoch ist. Aus Fansicht finde ich es natürlich total super, spannend zuzuschauen. Aus Teamsicht finde ich es halt immer schwierig, weil wenn du da die Form hast, im Giro zu gewinnen und den Giro durch ein technisches Problem verlierst, dann ist das natürlich unschön und sowas hängt dir dann immer hinterher. Wenn du sagst, genau dieser kleine Stein, der da im Weg war, hat uns den größten Erfolg unserer Karriere gekostet. Also aus Rennfahrersicht immer zwiespältig. Ich glaube, jeder wird froh sein, wenn es vorbei ist.
Jens, wie siehst du das? Ich erinnere mich noch an deine aktive Zeit, an Kopfsteinpflaster-Etappen bei der Tour de France, wo du dann eben neben euren gestürzten Lieder knien musstest und dann war eigentlich nach wenigen Tagen da schon der Plan für die Tour fast vorbei. Zwiespältig, oder?
Ja, ganz genau. Wir haben auch drüber geredet. Wir haben hier Fahrer, die sich seit 2 Monaten darauf vorbereiten oder seit 1. Januar eigentlich, kann man sagen. Und wenn das dann natürlich alles in Luft und Rauch aufgeht, wegen sowas, ist natürlich dann super schade und traurig. Und dann sehen wir eben ein Finale, wo nicht mehr die besten Fahrer gegeneinander fahren können. Da klar sagen die anderen, gehört zum Radsport dazu. Berghoch, bergrunterfahren, Zeitfahren, Kopfsteinpflaster, das ist alles Teil des Radsports. Aber wer die Kopfsteinklassiker fahren möchte, entscheidet sich willentlich dafür und ist dafür geeignet und vorbereitet. Aber wenn du jetzt ein 55 Kilo schwerer Kolumbianer bist, dann musst du einfach da mitfahren bei dieser Grand Tour und hast keine Wahl. Und das ist dann sicherlich etwas schwieriger für diese Leute, Fahrer, die das noch nie vorher gemacht haben. Ich bin immer noch so ein bisschen zwiegespalten bei dieser Sache.
Wollen wir mal neben den vielen Bergen, die wir schon angesprochen haben, auch kurz den Punkt Zeitfahren anreißen, dass die Fans auch kurz auf Stand sind. 9 Kilometer zum Auftakt in Turin und dann ganz am Ende nochmal knapp 30 in Mailand. Rolf, wie ist deine Einschätzung? Wir haben es jetzt bei vielen Rundfahrten so gesehen, viele, viele schwere Berge, viele schwere Bergankünfte und oft sind es dann doch die Zeitabstände aus den Zeitfahren, die es entscheiden. Was ist deine Prognose für diesen Giro?
Ja, und dann macht es eben noch spannender, wenn es dann weniger Zeitkilometer sind und jetzt 30, ich meine, in der Tat ist es natürlich so, dass es enger und enger wird. Und ich glaube, die Prognose ist da ganz, ganz schwer zu sagen. Sehen wir jetzt wirklich die Entscheidung des Giros beim 30 Kilometer Zeitfahren? Und dann, ja, ist es ja despektierlich gesagt, also ein bisschen oft Not gegen Elend. Wer von den Bergfahrern ist dann noch in der Lage, möglichst wenig Zeit zu verlieren gegen die Spezialisten? Und ich glaube schon, dass wir bis diese Möglichkeit halt haben, dass es bis hinten raus sehr, sehr spannend wird. Dass es durchaus auf den letzten Tag ankommt.
Bitte.
Ja,
Jens, du hast dich so brav gemeldet.
Ja, damit ihr seht, dass ich auch noch was dazu sagen möchte, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Ich sehe es so, dass alle, die nicht Egan Bernal heißen, müssen bei einmal 9 und einmal fast 30 Kilometern eigentlich sagen, ich stehe am Vorabend des Giro Italias bei minus 2 Minuten zu Bernal. Emanuel Buchmann, Yates, Hugh Carsey, denen muss allen klar sein, ich habe eigentlich de facto, ehrlicherweise, schon 2 Minuten Rückstand zu Bernal, weil die werde ich verlieren in diesen beiden Zeitfahren. Und so müssen die Radrennen fahren. Die können dann entweder sagen, ich muss gucken, wo ich Zeit kriege, rechts, links, in der Mitte, Windkante, was auch immer. Oder die sagen, kein Problem, ich kann Bernal am Berg abhängen und nehme ihn dann die 2 Minuten ab. Wenn die das nicht können, müssen die eine andere Taktik fahren. Weil sonst bleiben die immer Zweiter, weil Bernal wird am letzten Zeitfahren eine Minute, 1,5 Minuten rausfahren zu den eben genannten Fahrern. Das müssen die natürlich einkalkulieren.
Eine andere Option, Zeit rauszuholen, wäre ja neben bergauf und im Kampf gegen Dur bergunter. Und da sind wir bei Vincenzo Nibali, dem wahrscheinlich besten Abfahrer, zumindest unter den Topfahrern, die bei diesem Giro dabei sind. Aber er geht natürlich nach seinem Sturz sehr gehandicapt da rein. Rolf, wie schätzt du das ein? Die Verletzung, den vielleicht auch Formverlust, den er dadurch hat, kann er das kompensieren? Müssen wir ihn auf der Rechnung haben?
Wir haben ihn ganz sicher auf der Rechnung, alleine durch seine Cleverness und durch seine taktischen Fähigkeiten und auch durch seine Zähigkeit. Also so Nibali, uns letztes Jahr, der war auch nicht unbedingt bei den Besten. Trotzdem kommt er irgendwie immer wieder zurück, weiß er eben, wie viel er vor einer Bergkuppe verlieren kann, damit er in der Abfahrt wieder hinrollen kann. Und lange dabei bleibt. Für mich ist Vincenzo kein Favorit auf den Sieg, aber einer, der uns bestimmt auch unterhalten wird. Und wenn er die Chance sieht, da wird ihn jetzt auch nicht irgendwie die Erinnerung an eine Fraktur irgendwie davon aufhalten. Der ist vom Fahrertyp halt so, dass er sehr selbstbewusst ist. Das ist ja klar, warum sollte er nicht sein, hat alles gewonnen im Leben. Und da glaube ich einfach auch, dass wenn er zum Ziel hin eine Abfahrt hat, da lässt das nicht anbrennen und da wird er sicherlich alles versuchen, um da Zeit rauszuholen. Dann nehme ich es halt klar, auf den ganz schweren Bergankünften, wenn alle in Topform sind, dann wird er da schon hier und da ein paar Sekunden verlieren.
Jens, wie schätzt du das ein? Du hast sehr perfekt vorgerechnet, was Bernal als Polster aus dem Zeitfahren wohl mitnehmen wird. Was traust du Nibali zu, in so einer langen Abfahrt rauszuholen, wenn wir auf die Königsetappe nach Cortina zum Beispiel blicken, wo es dann eben praktisch nur noch runter ins Ziel geht, vom letzten schweren Gipfel eine ganz lange Abfahrt eben auch hinab dann auf diesem vielleicht schwersten Teilstück überhaupt des Giro?
Ich bin da ganz bei Rolf. Vincenzo kennt wahrscheinlich alle Berge aus dem FF, weil er den Giro schon etliche Male gefahren ist und auch bei anderen Rennen diese Berge teilweise schon bestritten hat. Wenn er das Ziel vor Augen hat, dann denkt er nicht mal an seine Verletzung. Und das ist ja jetzt auch nicht, dass es gestern war. Es ist ja schon ein paar Tage her, dass auch ein gewisser Heilungsprozess einsetzen sollte und auch keine Schmerzen mehr da sein sollten. Und er weiß natürlich auch, die Zeit spielt gegen ihn. Es ist vielleicht das letzte Jahr, wo er nochmal in diese Form sich gebracht hat. Und er wird nächstes Jahr noch ein Jahr älter sein. Und man wird eben vielleicht auch vorsichtiger und der Körper will nicht mehr so. Er weiß, es ist jetzt oder nie, wenn er den Giro nochmal ganz, ganz vorne beenden möchte. Von daher denke ich schon, wir sollten ihn irgendwo auch auf der Rechnung haben, ja.
Jetzt haben wir sehr ausführlich über die Gesamtwertungsfavoriten gesprochen, aber es gibt ja natürlich auch noch die Sprinter und da auch eine ganz spannende Grundkonstellation mit dem Comeback von Dylan Groenewegen nach seiner Sperre, nach dem schrecklichen Sprintunfall damals bei der Polen-Rundfahrt. Fabio Jakobsen zum Glück hat sein Comeback ja in der Türkei-Rundfahrt schon gegeben. Rolf hat es damals kommentiert. Rolf, was traust du jetzt Groenewegen zu? Welchen Rucksack auch mental schleppt er mit in dieses erste Rennen nach der langen Pause?
Ich kann mir da im Moment noch gar nicht reinversetzen, denn der ist halt Sprinter und da geht es natürlich darum, in den Sprint musst du halt reinhalten und wie angreifbar ist er jetzt? Man würde immer davon ausgehen, er kann sich halt gar nichts mehr leisten, egal was passiert, Er wird natürlich immer jetzt die Schuld zugewiesen bekommen. Und das sehe ich halt als wirklich schwierig für ihn, dieses Standing im Peloton. Wie wird er da aufgenommen? Wir erinnern uns an jetzt die Türkei-Rundfahrt. Bei Jakobsen gab es ganz viel Schulterklopfen, gab es ganz viel einfach auch Glückwünsche, wieder zurück zu sein. Wie wird jetzt A. Groenewegen aufgenommen? Was macht das mit seinem Selbstbewusstsein? Und was kann er sich im Sprint leisten, ohne dann eben doch irgendwo wieder als dieser brutale Sprinter dargestellt zu werden, der es in Kauf nimmt, einen Kollegen ins Krankenhaus, ja, im Zweifelsfall sogar in die Leichenhalle fährt. Und hat er das gewollt? Ganz sicher natürlich nicht, aber er wird jetzt an diesem Vorfall in Polen gemessen werden. Und als erstes Rennen den Giro in Angriff zu nehmen, ist ja eigentlich auch gegen das Statement, was Jumbo-Visma immer gemacht hat, zu sagen, wir geben ihm langsamen Aufbau bei kleineren Rennen. Also ich sehe den Giro jetzt nicht wirklich als kleines Rennen, sondern eins der zwei großen Höhepunkte der Radsportsaison.
Jens, wie schätzt du Dylan Groenewegen und seine Situation jetzt ein?
Es ist natürlich ein gewisser Eiertanz für ihn. Er möchte gerne gewinnen und es ist Sprint, es ist ja kein Bowling oder Ping-Pong. Da ist eben auch mal eine Schulterberührung und die Hüften berühren sich und der Ellbogen, das ist halt leider tägliches Geschäft für die Sprinter. Und er wird natürlich jetzt mit Argus-Augen beobachtet werden. Und die Frage ist, ist er leistungsmäßig stark genug, dass er sozusagen völlig unabhängig von allen anderen, ganz alleine auf seiner Straßenseite, ohne irgendwelche Körperberührung, den Sprint gewinnen kann? Das ist für mich die große Frage. Rolf sagte ja auch, er hat ganz sicher nicht absichtlich sowas gemacht. Die werden ihm, denke ich, schon auch eine Chance geben. Aber er darf sich keinen einzigen Fehltritt leisten, sonst ist es eigentlich dann für immer vorbei. Also er wird stark beobachtet werden, eine Menge Druck auf seinen Schultern, ein schweres Rennen sich ausgesucht, nicht allzu viele Sprints, bei denen er sich zeigen kann. Also da ist schon eine Menge Druck auf seinen Schultern. Hoffen wir mal, dass er damit auch entsprechend umgehen kann.
Wir rechnen so mit 5 oder 6 Sprintankünften, Sprintetappen, je nachdem, wie stark die Ausreißer sich auch präsentieren. Rolf, wer sind für dich neben Groenewegen die anderen großen Namen für die Sprints, auf die die Fans besonders achten sollten bei diesem Giro?
Wen haben wir da als Sprinter? Natürlich mal sehen, was Peter Sagan kann. Wir haben jetzt gesehen, er hat in der Romandie gewonnen. Er ist auch wieder so ein bisschen im Aufbau. Und dann ganz ohne Frage ist natürlich Caleb Ewan für mich der Mann, der zu geschlagen zu werden. Und da müssen wir uns einfach drauf fokussieren. Einfach Ewan, der superschnelle, Sagan, der starke Sprinter, Groenewegen auch eigentlich der superschnelle. Und das sind natürlich die drei Bestimmenden für die Sprint.
Jens, aus deiner Sicht, wer von diesen Sprintern wird es dann auch bis Mailand machen?
Es ist ein sehr schwerer Giro. Also Caleb mag die Berge überhaupt nicht, hat zwar mit dem Roger Kluge immer eine treue Seele an seiner Seite, die ihm hilft. Aber es ist ein verdammt langer Weg. Wir dürfen nicht die beiden Italiener vergessen. Giacomo Nisolo, der immer schon Europameister war und auch schon einige Rennen gewinnen konnte. Und natürlich auch Ilia Viviani, der immer nach seinem Wechsel zu Cofidis, denke ich mal, geradezu verzweifelt auf der Suche nach Erfolg sein wird. Er hat lange, lange Zeit nichts gewonnen oder zu wenig gewonnen. Da wird auch eine Menge Druck auf ihm lassen, auch Druck von sich selbst und von seinen italienischen Fans. Die zwei kann man auch schon noch mit einrechnen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass Caleb Ewan hier der schnellste Sprinter sein wird. Hoffen wir für ihn, dass er auch bis zum Ende dann auch durchhalten kann.
Rolf, ein Sprinter, den ich nochmal rausgreifen möchte, bei Alpecin Phoenix, ein Team, auf das wir ja auch immer ein besonderes Auge aus deutscher Sicht haben, ist Tim Merlier, der etliche Rennen im Frühjahr schon sehr eindrucksvoll gewonnen hat, jetzt ein Grand Tour-Debüt gibt. Wie ist deine Einschätzung zu ihm? Was können wir von ihm im Konzert der Großen, die ihr aufgezählt habt, erwarten?
Ja, auch gut. Und jetzt, wenn wir seine Situation beobachten, er ist halt viel im Schatten von Mathieu van der Poel natürlich. Und hier hat er mal bei einer Grand Tour auch die Chance, sich da selber zu zeigen. Ist das erste Mal und ich glaube, das ist auch gar nicht schlecht wirklich, sondern das gibt ja oft auch noch extra Moral. Auch der, also das Konzert der Sprinter ist da schon da und wenn ich da drei Namen nenne, können wir es wahrscheinlich auch auf 6 oder 7 erweitern und der hat im Frühjahr sehr, sehr gut gefahren. Ich habe jetzt nicht so genau seinen Weg vor Augen, wie er in den Giro geht, aber ich glaube, da ist jetzt nicht ein Problem von mangelnder Erfahrung oder erste Grand Tour, die ihn zurückhält. Ich glaube, das wird ihn eher noch anspornen und der wird bereit sein, da gehe ich ganz schwer von aus.
Jens, wenn wir nochmal auf das dritte deutsche Team, sozusagen neben Bora und Alpecin blicken auf DSM. Du hast Romain Bardet schon angesprochen, der da in neuen Farben nochmal angreifen will. Jay Hindley, ganz spannender Mann. Wir haben ihn beim letzten Giro ja alle fast ein bisschen erst entdeckt. Drei Deutsche auch im Aufgebot, so viel wie in keiner anderen Mannschaft. Was birgt diese Wundertüte DSM für dich dieses Mal?
Ja, es ist tatsächlich eine Art Wundertüte mit Nicolas Roach, einen sehr erfolgreichen, erfahrenen Fahrer, der auch viel Ruhe in die Mannschaft mit reinbringen kann. Ein paar junge, hungrige Leute, der Nikias Art, die muss man auch immer irgendwo einplanen, der ist immer für eine Überraschung gut. Und dann mit Chris Hamilton auch fürs Klassement noch ein Mann, Romain Bardet, zwei sehr, sehr gute Bergfahrer dadurch. Also die sind für alles eigentlich ganz gut gerüstet, für die Fluchtgruppen und eben auch für die Berge und das Klassement. Also ich denke, die können eigentlich jeden Tag, wenn die irgendwo bei uns über den Bildschirm fahren und vorne mit das Rennen mitgestalten.
Wir haben viele Überraschungen gesehen im letzten Giro. Man muss nur aufs Podium gucken am Ende. Das hätte wahrscheinlich kaum jemand so getippt. Rolf, aus den Rennen, die du im Frühjahr auch alle beobachtet hast, und dann die gleiche Frage auch an dich, Jens. Wer sind Fahrer, die ihr auf der Rechnung habt, die jetzt die Fans vielleicht noch gar nicht so kennen, von denen wir bei diesem Giro wirklich Großes erwarten könnten?
Also ich bin ja jetzt mal nicht Berufspessimist, aber ich glaube, die Situation in diesem Jahr ist halt eine andere. Im letzten Jahr durch diese komplette Kalenderverschiebung hatten wir natürlich auch alles sehr komprimiert und dadurch war diese Kombination mit Tour und Giro nicht so machbar. Und jetzt glaube ich halt, wir haben halt große Namen und größere Namen und klare Favoriten als im vergangenen Jahr. Und ich weiß nicht, ob dadurch auch junge Talente ein bisschen blockiert werden. Aber ich kann mir jetzt mit so Namen eben wie Yates, wie Bernal, wie aus unserer Sicht Mikkel Landa nicht vorstellen, dass sie den ganz Jungen ganz viel Freiräume geben und dass so ein bisschen so ein Chaos-Giro wird wie im vergangenen Jahr. Also ich hoffe natürlich schon, aber ich glaube, der ganz große Durchbruch im Klassement, wie wir es im vergangenen Jahr gesehen haben, wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Dafür gibt es zu viele, die einen klassischen Weg wählen konnten, wo die Saison planbar ist in diesem Jahr, trotz Corona, die so fit sind, dass es, glaube ich, schwer wird für Junge, auch innerhalb von Teamstrukturen, sich da ganz klar nach oben oder dass die nach oben gespült werden.
Ich glaube, das wird jetzt keine Überraschung sein, aber einfach, weil ich ihn mag. Dan Martin, der ist, glaube ich, in guter Form. Wenn er nicht runterfällt, glaube ich, mit den vielen Bergen und Bergankünften, sollte man ihn auf jeden Fall auch für eine Überraschung einplanen. Ich traue ihm auch zu, dass er aufs Podium fahren kann. Aber gut, ich mag ihn, vielleicht bin ich deshalb ein bisschen blind auf dem einen Auge. Vielleicht als Überraschung, ich halte ja sehr, sehr viel von dem Fausto Masnada von die König Quickstep. Der war jetzt gerade Dritter in der Romandie, nur geschlagen vom ehemaligen Toursieger Geraint Thomas und Richie Porte. Beides ja sehr, sehr gute Fahrer. Also er ist noch so ein bisschen für mich so, dass der Unbekannte, dem ich ein paar Außenseiter Chancen geben würde, hier auch mal ein paar der etablierten Namen zu überraschen. Die hat da keiner auf der Rechnung. Er kann da irgendwo unauffällig mitfahren und am Ende vielleicht seine Nase in den Wind stecken und auch mal die eine oder andere Etappe gewinnen oder eben auch im Klassement ganz, ganz weit vorne landen.
Kommen wir zu zwei Themen, die im Frühjahr für viel, viel Diskussionen bei Experten und Fans gesorgt haben, die wir jetzt erstmals bei einer Grand Tour auch mit behandeln müssen. Das eine ist die Flaschenentsorgerei, die Flaschenwerferei. Ich glaube, fast alle Fans erinnern sich an die Szene um Michi Scheer, der da wirklich sehr fragwürdig disqualifiziert wurde. Jetzt haben wir eine erste Grand Tour, die wirklich quer durch ein ganzes Land führt, Tag für Tag der Wanderzirkus. Rolf, hast du das Gefühl, dass sich alle darauf eingestellt haben, seitens der Fahrer und Teams, aber auch seitens der Offiziellen, der Jury, der Organisatoren?
Ah, es bleibt weiter schwierig. Also ich meine, man versucht da, oder die UCI hat ja so ein bisschen zurückgerudert, indem sie zwar nicht das Reglement ändern, aber den Strafenkatalog ein bisschen geändert haben. Das heißt, es braucht dann sozusagen auch einen zweiten Fall, bevor man wirklich richtig hart bestraft wird. Ich bin da halt sehr kritisch. Ich glaube, man muss dieses ganze Reglement nochmal überdenken. Jetzt ist es schon so, man hat auch wieder die Türen geöffnet für Rennfahrer, können halt die Flaschen dann auch wirklich wieder bei der Jury, bei den offiziellen Fahrzeugen abgeben. Das waren früher teilweise, haben die das verweigert. Man rudert da so ein bisschen hin und her. Aber ich sehe halt immer noch nicht wirklich so die Lösung dafür, denn es ist super kompliziert und wenn du im Auto hinterherfährst, da liegen halt immer noch Flaschen rechts und links. Und Strafen zu verteilen kann ja nicht das Ziel sein, weil die UCI dann 400 Schweizer Franken reicher wird, tun wir der Umwelt ja keinen wirklichen Gefallen da. Das ist eine schöne extra Einnahmequelle für den Radsport-Weltverband, aber hilft jetzt der Umwelt nicht wirklich. Ich sehe das sehr gespalten. Ich glaube, Rennfahrer sehen das auch sehr gespalten. Was sich besser einpegelt, sind diese Waste Zones. Die waren zu Anfang wirklich willkürlich platziert, wo du sagst, das macht halt wirklich keinen Sinn, dass du erst eine Verpflegung hast und dann eine Waste Zone, weil du schmeißt da erst eine Flasche weg und nimmst dann eine neue, sonst hast du halt vier Flaschen am Mann und weißt wieder nicht, was du damit machen sollst. Da kommt so ein bisschen Bewegung rein, Veranstalter lernen, Teams organisieren sich natürlich logischerweise auch besser. Gibt da ganz klasse Marketing-Ideen, bin ich mal gespannt, wie wir die sehen, also in Sachen Flaschen einsammeln von Teams. Und das geht voran, aber ich bin kein Fan der Regelung. Ich bin halt eher Fan davon zu sagen, natürlich, also dieses ganze Papierkram, diese ganzen Riegel, die gehören einfach in die Trikottasche, die muss man später entsorgen. Das gehört garantiert nicht in der Natur, aber eine Flasche an Fans zu vergeben, da blute mein Herz immer noch, weil ich es eben auch selber erlebt habe. Vor Jahren, wie ich unter ein Auto gekrochen bin beim Tourstart in Berlin, 87, um mir eine Flasche da zu sammeln. Wenn ich mir dann überlege, dafür hätten sie 87 den Rennfahrer disqualifiziert, das finde ich einfach völlig daneben. Wir alle nehmen den Umweltschutz sehr, sehr ernst, aber ich glaube, da hat man völlig am Ziel vorbeigeplant.
Ich denke Jens, auch, ich kann mich an Rolf... Ja, ich kann mich da nur Rolf anschließen. Es ist im Moment nicht praktikabel, wie es gemacht wird. Wenn diese Regel ganz, also gerade mit den Trinkflaschen, wenn diese Regel ganz, ganz streng umgesetzt wird, müsste eigentlich die UCI die Teams wieder um einen Fahrer verstärken, weil dann brauchst du einen Fahrer, der wirklich nur volle Flaschen nach vorne bringt, die leeren einsammelt, nach hinten bringt und dann kann er eigentlich gleich wieder volle Flaschen mit nach vorne nehmen, weil in der Tour de France 30 Grad, 35 Grad draußen, da brauchst du auch wirklich einen Fahrer, der im ganz klassischen Sinne des Wortes nur ein Wasserholer ist, der also nur den ganzen Tag hin und her fährt und Flaschen bringt und wegbringt. Und wenn jetzt bei den Teams ein Fahrer weniger ist, ist der Fahrer eigentlich schon verloren für jegliche taktische Maßnahmen. Also das schwächt dann die Mannschaft, die Kontrolle des Rennens ein bisschen. Und ich bin ja auch ein großer Freund der Idee, dass dann plötzlich 20 Fahrer aus 20 Mannschaften mit jeweils 5 Trinkflaschen zum Rennkommissär gehen und zum Veranstalter und sagen, so, hier sind jetzt 20 Fahrer mit jeweils 5 Flaschen, nimm uns bitte die 100 Flaschen ab in dein Auto rein, weil wir wollen sie nicht in die Umwelt werfen. Also du in deinem Auto hast jetzt die Wahl, Umweltschutz live hier vorleben oder du bist ganz scheinheilig und sagst, nö, ich will die Flaschen nicht mehr im Auto haben. Also das ist nicht praktikabel und nicht gut durchdacht, das muss echt noch verbessert werden. Die können ja eine Regel erfinden, dass die Flaschen wirklich nur kontrolliert in Städten wirklich zu Fans hingerollt werden. Weil ganz ehrlich, bei dem Michi Scheren im Video, du siehst doch, der Fan rennt doch schon zur Flasche. Die Flasche lag doch keine 2 Sekunden am Boden, bevor der Fan die aufgesammelt hat.
In der Konsequenz, Jens, das Szenario mit dem extra Rennfahrer, so wird es ja gar nicht funktionieren, sondern wie es so drauf hinauslaufen wird, ist ja, dass die großen Teams, die Teams mit einem riesen Budget, die werden halt Folgendes machen. Die bringen halt 3 Autos mehr zu Tour de France mit, akkreditieren die und die stehen halt an jeder Kurve Trinkflaschen, dass die Rennfahrer von der Seite Trinkflaschen nehmen können. Da können sie natürlich auch wegschmeißen. Aber da kann mir natürlich keiner erzählen, dass das umweltschonender ist. Ein Auto fährt bei der Tour de France circa 6000 Kilometer. Und wenn du dann 3 mehr bringst, weil du halt finanziell die Möglichkeiten hast und 2 Leute mehr mitbringst, die dann halt immer mit ihren Coolboxen an jeder Steigung, an jeder Welle halt stehen mit Trinkflaschen. Also dann ist natürlich Umweltschutz auch sehr, sehr kurzfristig gedacht, wenn er das. Dadurch fahren wir 18.000 mehr Kilometer mit 3 Autos und bringen da 6 mehr Leute hin. Und die vermeintlich reichen Teams können sich das leisten und die anderen werden dann eben weniger zu trinken haben. Also ich glaube auch im Sinne der Fairness, die Lösung wird ja eben nicht sein, zu sagen, da muss man öfter zum Auto fahren. Die Lösung wird sein, dann müssen wir halt mehr von der Seite verpflegen, dann haben wir halt viel, viel mehr Verkehr noch in der Tour, der ohnehin schon sehr grenzwertig ist, wie viel da an Logistik unterwegs ist. Und das schadet der Umwelt ja eher mehr. Also das ist so ein bisschen Augenwischerei und das sieht halt toll aus, dass man sagen kann, die Kritiker können uns nicht vorwerfen, wir lassen Plastikflaschen in der Umwelt liegen, aber es muss halt bessere Lösungen geben als diese momentan.
Anderes kontroverses Thema hat in diesem Frühjahr ein Ex-Giro-Sieger mit Richard Carapaz betroffen. Die Disqualifikation durch die Supertag-Abfahrtsposition. Jetzt sehen wir eben beim Giro erstmals wirklich richtig, richtig lange Abfahrten. Ja, womit können wir da rechnen, Jens? Hat das jeder Fahrer wirklich schon so komplett im Hinterkopf? Weil manchmal hat man das Gefühl, es ist ja einfach auch nur im positiven Sinne ein Reflex, den sie sich jahrelang auch antrainiert haben, da die optimalste Position zu suchen.
Ich glaube tatsächlich, dass das inzwischen jeder Fahrer gelernt und verstanden hat. Richard Carapaz ist ja ein sehr, sehr bekannter Fahrer bei einem sehr großen Rennen in einer sehr großen Mannschaft. Das hat also die ganze Welt auch live im Fernsehen gesehen. Die Nachricht ist ganz sicher angekommen, dass eben der Po auf dem Sattel bleiben muss und die beide Hände am Lenker. Und wenn es eben alle machen, ist es auch wieder gleich für alle. Also wenn alle im Supertakt sind, sind sie alle 5 km/h schneller bergunter. Aber es macht ja keine Differenz mehr, weil ja alle in dieser Position sind. Und wenn sie jetzt diese alte Position wieder einnehmen müssen, bleibt es für alle gleich. Also solange sie alle dran halten, ist es irgendwo auch einfach fair, weil eben gleiche Bedingungen für alle geschaffen werden. Aber mit dem Supertag, ich weiß von keinem Sturz, der dadurch verursacht wurde. Weil die Fahrer sind ja alle langjährige Profis, sie wissen, was sie tun. Und natürlich versuchen die so schnell wie möglich zu sein. Aber so sind die Regeln jetzt und ich denke, das haben alle verstanden und ich glaube auch nicht, dass es damit noch Probleme geben wird.
Wolf, ihr habt mit Matej Mohoric ja auch einen der absoluten Abfahrtskünstler mit in der Mannschaft. Wie hat er darauf reagiert? Wie geht er damit um?
Ja, er ist also fast mit der Erfinder des Supertags und hat davon immer ziemlich profitiert, aber ich bin da auch ehrlicherweise entspannt. Wir sind da auch entspannt. Ich meine, da gab es einen Aufschrei und richtig falsch, dann gibt es eine Diskussion. Aber am Ende bin ich da komplett bei Jens. Das ist jetzt halt, wie es ist. Und darüber mache ich mir auch keine wirklich großen Gedanken, weil am Ende vom Tag ist es auch einfach umzusetzen. Wenn der Sattel frei zu sehen ist und dahinter eben nicht drauf ist in der Abfahrt, dann bist du halt raus und dann ist es halt so. Ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, weil so wie Jens sagt, er hat alle Argumente gebracht, die wissen, was wir machen, es gab keine Stürze. Eine Regel zu schaffen, um eine Regel zu schaffen, ist ja im Grunde genommen völlig, völlig sinnfrei. Und diese Regel ist für mich sinnfrei. Aber jetzt ist sie halt da und auch da haben sich jetzt alle dran anpassen können. Es gab ja die Bekanntgabe, liegt lange vor der Umsetzung der Regel. Das heißt, jeder konnte es halt lesen. In jeder Präsentation, die Rennfahrer bekommen vor einer Etappe, vor einem Eintagsrennen, wird nochmal von den sportlichen Leitern darauf hingewiesen, mit Achtung, passt auf und ihr wisst, jetzt ist der 1. Mai und seitdem gibt es keinen Supertag mehr, seitdem dürfen keine Flaschen fliegen. Also ich bin mit dieser Supertag-Regelung relativ entspannt. Sinnvoll oder nicht sinnvoll, ist eine völlig andere Frage, aber die Umsetzung ist da halt einfach.
Ein Thema, ein Fahrer, über den wir noch sprechen müssen, weil die Fans sehr, sehr viel darüber diskutieren, ist Chris Froome, der beim Giro 2018 seinen letzten Sieg errungen hat. Seitdem, wir kennen seine Geschichte, ja, kämpft er darum, wieder in diese Form zu kommen. Seine Auftritte jetzt in diesem Frühjahr haben den Fans da nicht wirklich Hoffnung gemacht. Jens, wie schätzt du seine Situation ein? Was können wir noch erwarten?
Als Mensch und als Freund und Wegbegleiter wünsche ich ihm das Allerbeste und ich bewundere den Mut und dieses Durchhaltevermögen, das er zeigt und dass er eben sagt, das ist meine Leidenschaft und ich will sie ausleben bis zum letzten Moment und solange es mir Spaß macht, bin ich dabei und ich glaube an mich. Das finde ich eine großartige Sache und zolle ihm doch allen Respekt. Aber wenn ihr mich als Radsport-Experten fragt, wird er Schwierigkeiten haben, die Tour de France in den Top 10 zu beenden.
Rolf, wie siehst du das? Wie erlebst du ihn in den Rennen, die du auch bei uns gesehen und kommentiert hast?
Ja, ich habe ihn ja jetzt gerade vor ein paar Tagen gesehen in der Tour de Romandie und das ist dann, also jetzt für einen, der so auf die Tour gewonnen hat, das ist dann schon ein bisschen ein Trauerspiel. Also dieses Szenario vor Augen zu haben, weißt du, du fährst an einem vorbei, wo von 140 Rennfahrern noch 120 vorne sind, es regnet, es ist 5 Grad, du weißt halt, kommst halt oben im Schnee an, dann siehst du halt einen Chris Froome da halt so früh abgehängt, im Grunde genommen vor den Sprintern, das tut schon echt weh und auf der einen Seite bin ich völlig bei Jens zu sagen, Mensch, und der hat die Passion noch dafür und das macht ihm Spaß und er will zurückkommen, das ist alles gut. Wir wissen alle nicht genau seine Vertragsinhalte, aber für geschätzte 5 Millionen im Jahr glaube ich einfach nur, dass da Streit vorprogrammiert ist. kein Sponsor sieht ihn jetzt da rumzufahren und sagt, na, das ist aber toll, dass ich noch 3 Jahre habe und ihm noch 15 Millionen Euro überweise. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube, da wird es ein Problem halt geben, wenn seine Passion einfach mit den Zielen des Teams nicht mehr übereinstimmt, weil man halt sagt, der ist viel zu teuer. Für das Geld können wir uns potenziell 2 Tour de France-Sieger kaufen, die auf dem Weg zum Tour de France-Sieg sind. Dann glaube ich, wird das nicht gut enden. Und ich wünsche ihm da auch absolut das Allerbeste. Ich habe super viel Respekt vor Chris. Er ist menschlich ein toller Kerl. Super freundlich, super nett, zuvorkommen höflich. Aber ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, dass da eine Top 10 in der Tour de France nochmal bei rauskommt.
Ihr habt ja beide letztes Jahr schon sehr früh bei uns gesagt, dass ihr ihn bei Ineos auch nicht im Team für die Tour gesehen habt. Jetzt hat sein neues Team und auch er viel erklärt, warum es jetzt auch immer noch nicht so läuft. Man vergisst fast, dass der Sturz ja schon 2 Jahre her ist. Und meine Einschätzung fast ist, dass wir ihn im letzten Jahr fast schon stärker gesehen haben vor der Tour de France als seine Auftritte in diesem Jahr.
Wir haben ja auch, wenn man jetzt so vergleichbare schwere Stürze hat, Joseba Belocchi oder auch Andy Schleck, wo er da die Kniescheibe kaputt war. Es ist dann schwer bis fast unmöglich zurückzukommen. Die Zeit spielt dann auch gegen dich. Chris, was wird er jetzt? 35 dieses Jahr, glaube ich. Also das ist dann auch nicht mehr so einfach wie mit 20. Und es gibt eben leider viele vergleichbare Fälle, die einen ähnlich schweren Sturz hatten und es eben nicht mehr geschafft haben, auf das Niveau nochmal zurückzukommen. Von daher, objektiv betrachtet, glaube ich leider nicht, dass er dieses Riesen-Comeback schaffen wird. So sehr es mir das Herz zerreißt, das sagen zu müssen, aber das ist eben was ich sehe in meiner Eigenschaft jetzt hier als Radsport-Experte.
Kommen wir zum Abschluss nochmal zum Giro und vielleicht auch zu euren eigenen Erfahrungen beim Giro, denn ihr begleitet ihn jetzt für uns als Experten die nächsten 3 Wochen, aber ihr seid ja natürlich selber auch schon gefahren. Vielleicht fangen wir mit Rolf an, weil sein Giro-Auftritt, sein Giro-Debüt am längsten sozusagen zurückliegt. Was verbindest du für eine spezielle Erinnerung mit deinem Auftritt in Italien damals vielleicht?
Gar keine, ich habe es ausgeblendet. Es war schrecklich, war grausam. Hatte da nicht den Hauch einer Chance, irgendwie was wirklich zu machen. Ich glaube, ich war 9. beim Bergzeitfahren nach Sestriere, aber auch nur fairerweise, weil der Wind gedreht hat. Ich hatte den ganzen Tag Rückenwind, während alle Guten irgendwie, glaube ich, Gegenwind hatten. Aber ansonsten war brutal schwer, diese super steilen Berge, dieses sehr aggressive Fahren. Ich kannte es zu der Zeit von der Tour einfach immer nur, es ist ein Ausschaltungsfahren nach hinten. Die fahren halt schnell und hinten fliegst du weg. Im Giro war immer mein Eindruck, hinter der nächsten Kurve muss die Ziellinie sein, weil so kann man nicht in 15 Kilometer langen Berg fahren. Und dementsprechend war die Moral eigentlich auch schnell weg, weil wenn du dann halt nur hinterher fährst, um Gruppetto wieder aufzuholen, dann ist das schon brutal schwer. Und wir haben in Mailand, ich glaube, zu 4 gesessen von 9, die losgefahren sind. Ich glaube, Christian Henn war auf der Schlussetappe 10. Ich glaube, ich war immer 9. und das waren unsere Gesamtergebnisse fürs Team in dem ganzen Giro. Hinterher haben viele gesagt, nee, alles anders, alles besser, komm noch mal zum Giro. Und ich habe immer dankend abgelehnt und habe gesagt, der Giro, der schönste Giro ist für mich vorm Fernseher und nicht auf dem Fahrrad.
Jens, bei dir waren ja durchaus große Erfolge dabei. Mannschaftszeitfahren, ein Solosieg auch auf einer Etappe, auch mal ein toller 2. Platz auf einer Königsetappe mit großer Geste. Was sticht für dich besonders heraus in der Erinnerung?
Also vielleicht erstmal das Nicht-Radsportliche. Was mich so begeistert in Italien ist, dass der schlechteste Kaffee, den du dort bekommst, ist großartig. Und dann wird es nur noch besser. Also du findest einfach keinen schlechten Kaffee. Kaffee ist immer großartig oder noch besser. Ja, ich habe auch drüber nachgedacht, über den Giro, eine Menge Erinnerungen da gehabt oder habe ich. Ich glaube tatsächlich, ich fand das am besten, wie ich gerade da den Sieg überlassen habe auf der Etappe. Das ist irgendwie so das Erste, was ich mich immer erinnere, wenn ich an den Giro Italia denke. Und weil das Leben kreist. Und Karma habe ich nächstes Jahr dann eine Etappe gewinnen können. Nachdem ich eine verschenkt hatte, konnte ich nächstes Jahr dann auch doch noch den Etappensieg für mich holen. Also der Giro eigentlich überwiegend oder eigentlich fast nur positive Erlebnisse für mich gewesen.
Dann müssen wir unbedingt auch noch an dein Zitat von dieser Königsetappe damals erinnern. Für die, die es nicht gesehen haben, also du und Gerate damals den ganzen Tag vorne, du am Hinterrad, weil ihr in der Gesamtwertung vorne dabei wart. Und dann hast du gesagt, ich sprinte den nicht ab. Ja, das ist nicht fair. Er hat die meiste Arbeit gemacht. Das ist wie wenn man einer Oma in der Fußgängerzone die Handtasche klaut. Und ich glaube, das hat es wunderbar auf den Punkt gebracht, auch wenn dein Teamchef damals nicht sehr begeistert davon war. Aber wie du sagst, du hast ja ein Jahr später nachlegen können mit einem tollen Solo damals. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für diese vielen Geschichten, für diese vielen Einschätzungen. Rolf hat das Stichwort gegeben, der schönste Giro ist vorm Fernseher. Am 8. Mai geht's los. Ihr beide seid mit Carsten Wiegels dann jeden Tag mit dabei für die Fans. Wir freuen uns sehr drauf und hoffen, dass ihr dann zuschaut bei uns im TV, bei Eurosport, im Livestream, euch über die Webseite von uns und über die App informiert. Es wird auf jeden Fall sich sehr, sehr lohnen. Vielen Dank.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.